Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm: Wie viel stärker wäre Europa, wenn es wirklich alle Potenziale des Binnenmarktes ausschöpfte? Und um wie viel weniger müsste sich Europa dann vor Trumps Zöllen fürchten? Wir könnten viel stärker sein, meint die Wirtschaftsweise Ulrike Malmendier. Und wie sie argumentiert, dazu gleich mehr. Zum Start, und auch da erst recht da, spielt wieder der US-Präsident eine Rolle. Das Weltwirtschaftsforum in Davos geht zu Ende. Michael Watzke hat es beobachtet. Was bleibt denn, Michael, diesmal von diesem Treffen in den Schweizer Alpen?
Also ich glaube, dass wir seit diesem Weltwirtschaftsforum endgültig Gewissheit haben, dass der Riss zwischen Europa und den USA nicht so einfach weggeht, dass der von Dauer ist. Ein bisschen so, als wäre auf einem der Gletscher hier in den Bergen rund um Davos die Schneedecke weggeschmolzen. Jetzt plötzlich sieht man eine tiefe Gletscherspalte. Die ist nicht neu, aber jetzt kann sie jeder sehen. Mark Carney, Kanadas Premierminister, der hat das eine Rupture genannt. Und diese Davoser Rede wird sicher lange im Gedächtnis bleiben, auch als Weckruf an die Europäer, sich auf diese neue Zeitrechnung einzustellen.
Das ist ganz klar, Davos war dominiert von der Weltpolitik, in weiten Teilen von der, wie Trump sie sieht, Grönland, der Friedensrat, auch die Ukraine. Nun reisen ja in erheblicher Zahl Managerinnen und Manager dahin, und die Konzerne geben viel Geld dafür aus, um dabei zu sein. Was nehmen die eigentlich mit, außer dass man sagen kann, ich bin dabei gewesen?
Also sie nehmen die Rede von Donald Trump mit, aus der muss jeder machen, was er daraus machen will. Aus meiner Sicht lässt es keine Zweifel mehr, auch für jemanden, der egal wo ein Business betreibt, der muss sich fragen, ob das noch funktionieren kann, wenn man gar keine Sicherheit mehr hat, keine politische Sicherheit. Ich habe hier Unternehmer getroffen, die haben gesagt, diese Trump-Rede war nicht auszuhalten. Einer hat angeblich sogar den Kongresssaal während der Rede verlassen. Andererseits gab es und gibt es hier die Tech-Bros, die CEOs amerikanischer Digitalriesen, die nicht nur geschwiegen haben, wie beispielsweise Jensen Huang von Nvidia, der hier auf dem Panel saß und Trump nicht ein einziges Mal erwähnt hat oder auch nur annäherungsweise über Politik gesprochen hat, sondern auch diejenigen, die Trump sogar zugespielt oder zugejubelt haben. Palantir-Chef Alex Karp hat hier in Davos gesagt, KI werde Migration überflüssig machen. Und was ich glaube, was Davos auch gezeigt hat, Trump schaut sehr genau auf Aktienkurse und auf den Bondmarkt. Ich fand spannend, dass der US-Präsident nie das Anti-Coercion-Instrument der EU erwähnt hat, also die angedrohte Handelsbazooka, wovor er aber gewarnt hat, dass sich Europas institutionelle Anleger auf keinen Fall von US-Staatsanleihen trennen sollten. Da hat er eine deutliche Warnung ausgesprochen, also scheint das etwas zu sein, was Trump sorgt und wo er aufschaut. Ich würde sagen, das ist auch eine der Messages, die aus Davos mitnehmen kann.
Jetzt ist die Verbindung ein bisschen wackelig geworden. Ich hoffe, sie hält. Also man kann schon sagen, dass man viel Erkenntnis gewonnen hat dafür, dass man dieses Geld ausgegeben ist. Es ist also mehr gewesen, als dass man nur sagt, ich bin dabei gewesen. Die Delegation der Amerikaner, die war ja so zahlreich und ranghoch wie noch nie. Hat die dieses Event geradezu gekapert?
Also wenn man gesehen hat, wie hier auf dem Gelände im Kongresssaal des World Economic Forums dieses Board of Peace von Trump, das ja eigentlich mit dem WEF gar nichts zu tun hat, wie das hier gestartet wurde unter dem Dach des WEF, dann muss man schon sagen, diese riesige Delegation hat versucht, dieses Forum zu kapern, hat versucht, die Agenda zu setzen. Aber die Europäer haben sehr gut dagegen gehalten, gerade mit den Reden von Mark Carney, aber auch mit Ursula von der Leyen, mit Macron und auch mit Friedrich Merz. Also wenn die US-Delegation versucht hat, das hier zu kapern, gelungen ist es ihr am Ende, glaube ich, nicht.
Und 2027 geht es weiter mit Davos und dem WEF, dem World Economic Forum?
Mit dem World Economic Forum mit Sicherheit. Ob in Davos, ist tatsächlich eine große Frage. Hier gab es Diskussionen, die teilweise auch öffentlich geworden sind, dass man darüber nachdenke, jetzt wo Klaus Schwab, der Gründer des WEF, nicht mehr an der Spitze steht, das nächste Davos vielleicht in zum Beispiel Detroit oder in Dublin stattfinden zu lassen. Das hat Vor- und Nachteile. Ein großer Nachteil hier, der hat sich wieder gezeigt, Davos ist für dieses Treffen tatsächlich mittlerweile zu klein. Die Straßen waren ständig voll und das ist ein großes Problem gewesen. Das wird nächstes Jahr adressiert werden müssen.
Michael Watzke war das, der Beobachter dieses Jahres noch in Davos. Und wir haben es erwähnt, das Ganze ziemlich dominiert vom US-Präsidenten. Das große Zittern, ob Trump seine Grönland-Ambitionen mithilfe von neuerlichen Strafzöllen für die Europäer untermauern würde. Es kam dann anders, bis vielleicht zum nächsten Zolldrama. Könnten die Europäer aus dieser Zollfalle herauskommen, wenn sie ihre eigenen wirtschaftlichen Potenziale besser nutzten? Die Frage hat meine Kollegin Sandra Pfister, der Wirtschaftsweisen Ulrike Malmedier, gestellt, die in Berkeley lehrt. Und das waren die Antworten und die Fragen.
Ich sehe im EU-Binnenmarkt wirklich enormes Potenzial für die deutsche und die europäische Wirtschaft. Man kann das von der negativen Seite aufziehen und von der positiven Seite. Von der negativen Seite gesehen wird oft diese Studie des Internationalen Währungsfonds zitiert, der sagt, ihr regt euch jetzt über 15-25% Zölle auf. Wenn ihr euch mal anschaut, wie viele Hürden ihr noch zwischen den Ländern habt, im Sinne von indirekten Zöllen. Also wie viel Kosten ihr dadurch erzeugt, dass ihr langwierige Genehmigungsverfahren habt, wenn eine Firma aus einem Nachbarland im eigenen Land dann ein Bauprojekt starten will, etc., dann kommt das im Wesentlichen 44% Zöllen gleich für Güter und sogar 110% für Dienstleistungen. Das ist ja eine sehr krasse Zahl, die direkt klar macht, wie viel mehr Wachstum wir haben könnten, wenn das weg wäre. Umgekehrt, wenn man sich anschaut, wie viel mehr Wachstum schon dadurch herausgeholt wurde, dass wir die EU haben, dass wir Harmonisierung haben, dann gibt es Schätzungen, die sagen, also selbst wenn sie ganz konservativ sind, dass das zwischen 1-3% höheres Bruttoinlandsprodukt, also mehr Wachstum ist, aber dass wir noch das 2-3-fache da rausholen könnten, wenn wir wirklich harmonisieren. Also das Potenzial ist groß, vor allen Dingen wäre es auch schnell umzusetzen und es wäre zuverlässig. Wir müssen uns nicht Sorgen machen, dass es irgendeine Einigung gibt und dann wird doch wieder gedroht. Insofern setze ich da wirklich sehr große Hoffnung drauf.
Es würde schnell gehen, sagen Sie, da muss ich direkt einhaken, denn in der EU ist selten mal was schnell gegangen. Sehen Sie da konkrete Hoffnung, dass sich da was dreht?
Ja. Also was ich mit schnell meinte ist, wenn in der EU was passiert, dann würden wir die Effekte sehr schnell spüren. Ob in der EU einmal etwas schnell passieren kann, ist natürlich eine andere Frage. Da stimme ich Ihnen völlig zu. Und ich möchte auch gleich dazu sagen, nicht immer nur auf Brüssel schimpfen. Da ist auch vieles in den Mitgliedstaaten, was im Argen liegt. Wir müssen auch vor der eigenen Haustür kehren, dass wir halt oft unsere eigenen Aufsichtsverfahren und Genehmigungsverfahren aufrechterhalten, auch um die nationalen Industrien zu schützen. Wann, wenn nicht jetzt? Ich hoffe sehr, dass die Vernunft gewinnen wird.
Wenn der IWF, auch die Europäische Zentralbank sagen, wir könnten das 2-3-fache aus diesem Binnenmarkt rausholen an Handel. Woran liegt das, dass wir einen so zwergenhaften Binnenmarkt haben, wo wir doch die ganze Zeit denken, wir leben in einer großen Europäischen Union, die genau das die wirtschaftliche Basis gut hingekriegt hat?
Woran hapert es? Das eine Problem sind einfach nationale Interessen. Also nehmen wir zum Beispiel den Energiemarkt, sehr wichtig für unsere Souveränität als Europäer. Wenn wir da konsequent europäisch planen würden, wären wir in einer sehr viel besseren, zuverlässigeren Lage. Aber es ist natürlich verständlich, wenn ein Land, ich sag mal, wie Frankreich sagt, ich möchte sicherstellen, dass die Nachfrage nach meiner Atomenergie bestehen bleibt, vielleicht habe ich da nicht so große Interessen, eine Pipeline von der Iberischen Halbinsel durch Frankreich hindurch zu fördern oder auch wir in Deutschland vielleicht nicht immer besonders hilfreich sind, wenn es darum geht, Energienetze von Skandinavien durch Deutschland durch in andere europäische Länder auszubauen. Klar denkt jeder einzelne Landeschef, Chefin dann erstmal an ihr Land. Wenn wir irgendeine Rolle spielen wollen in den globalen Märkten, müssen wir ganz sicher sein, dass wir diese Hürden jetzt runtersenken.
Sie selber sind ja auch Kapitalmarktexpertin und sagen das immer wieder, dass wir keinen tiefen Kapitalmarkt haben, also finanziell noch überhaupt nicht zusammengewachsen sind. Das steht uns im Weg. Warum steht uns das so stark im Weg?
Naja, das Problem ist, dass gerade die zukunftsorientierten jungen Unternehmen, von denen das Wachstum jetzt kommen kann, die neue Technologien ausprobieren, ob das im AI-Bereich ist, im Miltech-Bereich, im Biotech, Umwelttechnologie, die brauchen halt eine andere Art von Finanzierung. Die brauchen Leute, die bereit sind, auf solche riskanten Technologien zu wetten, Geld zur Verfügung zu stellen, zu wissen, dass es auch größere Beträge sein müssen und dass da vieles noch riskant ist und dass vielleicht nur 1 von 10 Unternehmen erfolgreich sein wird. Und da sind unsere Banken nicht gut aufgestellt. Und dann es grenzüberschreitend zu gestalten, sodass jemand, der jetzt, in Windparks investieren will, in AI mit Industrieprozessen investieren will, dass der grenzüberschreitend in verschiedene junge Unternehmen investieren kann, in einem Fonds. Das ist einfach in Deutschland und in Europa, also das muss halt europäisch sein, noch zu schwer. Da die Hürden abzubauen, ist, glaube ich, von allergrößter Wichtigkeit, wenn wir wirklich in nachhaltiges Wachstum hereinkommen wollen.
Also ich fasse es nochmal zusammen, Frau Malmendier. Europa hat viel mehr Potenzial, als es denkt. Das haben wir noch nicht ausgeschöpft. Wir können den Binnenmarkt noch viel, viel stärker machen. Und dann können wir vielleicht auch uns aus der Bedrängnis, in die uns China bringt mit der Konkurrenz und die USA mit Zolldrohungen, da können wir was entgegensetzen. Aber überschätzen wir uns da vielleicht auch, wenn wir uns da so als starken Block sehen?
Naja, zunächst mal sehe ich es nach wie vor so, dass das unsere beste Chance ist. Und es ist eine, die halt wirklich verlässlich sein könnte, wo wir uns keine Sorgen machen müssen, dass es wieder geopolitische Verschiebungen gibt, dass wir uns auf Handelspartner nicht verlassen können. Dafür wurde die EU doch geschaffen.
Die Wirtschaftsweise Ulrike Malmendier war das im Gespräch mit Sandra Pfister aus der Wirtschaftsredaktion. Europas Potenziale besser nutzen, das ist eine Herausforderung für die gesamte Staatengemeinschaft, aber auch für einzelne Staaten untereinander. Heute ist der Bundeskanzler nach Rom gereist. Auch das Treffen stand natürlich unter dem Eindruck der politischen Großereignisse. Aber Italien und Deutschland haben sich auch wirtschaftlich was zu sagen. Friederike Sittler ist als Beobachterin bei diesem Treffen dabei, kurz vor dem Rückflug nach Hause. Frau Sittler, was gab es an Botschaften?
Ja, ähnlich wie in dem Interview, das Sie eben geführt haben und gesendet haben. Es geht eben darum, die wirtschaftliche Kraft wieder zu stärken. Und da sucht sich Deutschland sehr explizit als Partner Italien, um zu sagen, wir müssen vorangehen. Es gab insgesamt natürlich der Forderung danach, dass die Regeln leichter werden, dass es einfacher wird, dass die Bürokratie abgebaut wird. Und zum Beispiel in der Pressekonferenz eben, da ging es dann auch noch mal drum, Fusionskontrolle, dass auch das einfacher wird, über Ländergrenzen hinaus zu fusionieren. Also verschiedenste Beispiele, die verhandelt worden sind. Es ist übrigens auch nicht nur der Kanzler hier, sondern es sind insgesamt 10 Kabinettsmitglieder, die dann mit ihren jeweiligen Partnerinnen und Partnern auf italienischer Seite heute gesprochen haben. Ja, überlagert von der Politik, aber eben dann auch wieder in die Details gehend. Und jetzt gerade ist der Kanzler noch bei einem Wirtschaftsforum, einem deutsch-italienischen Wirtschaftsforum. Also er sendet heute sehr, sehr deutlich das Signal von wirtschaftlicher Stärke, Zusammenarbeit und ja, europäischer Bürokratieabbau.
Nun hat Mitte der Woche ja das Europäische Parlament dem Handelsabkommen zwischen der EU und Südamerika, Mercosur, einen Dämpfer verpasst. Das muss jetzt nochmal überprüft werden. Kam das auch zur Sprache? Das passt ja auch in diesen Kontext. Was kann Europa leisten, was kann Europa nicht leisten? Und Italien war ja zunächst mit Blick auf Mercosur eher skeptisch.
Ja, aber Frau Meloni hat dann auch noch mal gesagt, die italienische Regierungschefin, dass dadurch, dass dann noch mal Änderungen vorgenommen worden sind und die Bedenken bezüglich der Landwirtschaft ausgeräumt wurden, dass sie dann eben auch zustimmen konnten. Der deutsche Kanzler hat sich ausdrücklich bedankt dafür. Und dann ging es natürlich auch darum, dass ja jetzt dann nochmal beschlossen wurde, das Ganze aufzuhalten. Und der Kanzler hat gesagt, dass das Verhalten der deutschen Grünen ihn einigermaßen fassungslos gemacht habe. Aber er gehe davon aus, dass das vorläufige Inkrafttreten von Mercosur legitimiert sei. Das war die Aussage in der Pressekonferenz. Schauen wir, ob der Kanzler an der Stelle auch recht behalten wird.
Aus Rom war das Friederike Sittler. Vielen Dank. Es ging um die deutsch-italienischen Regierungskonsultationen. Ein US-Milliardär, ein enger Vertrauter des US-Präsidenten, ist in Deutschlands Energieversorgungssystem eingestiegen. Es geht um Tanklager, um Pipelines, die auch NATO-Flughäfen versorgen. Und es gab eine Zustimmung des Bundeswirtschaftsministeriums dafür. Jörg Münchenberg berichtet über diesen Deal, der auch kritisch gesehen wird.
Es ist eine Übernahme, die für einige politische Aufmerksamkeit gesorgt hat, zumindest bei den Grünen. Vergangene Woche meldete Tanquit, Deutschlands größter unabhängiger Tanklagerbetreiber, die Übernahme durch das US-Unternehmen Sunoco. Zunächst hatte der Spiegel darüber berichtet. Tanquit, 1951 gegründet, gehörte bislang einem australischen Investor und betreibt 15 Tanklager in Deutschland sowie eines in Polen. Zudem besitzt das Unternehmen 49% an der Fernleitungsbetriebsgesellschaft MBH, die wiederum auch deutsche Militärflugplätze mit Kerosin beliefert. Also kritische Infrastruktur, weshalb der Besitzerwechsel jetzt auch durch die Bundesregierung genehmigt werden musste. Die Sprecherin des Wirtschaftsministeriums, Susanne Ungrat.
Es war eine Investitionsprüfung, die unter Beteiligung der betroffenen Ressorts durchgeführt worden ist. Die Geschäftstätigkeit des Konzerns besteht in dem unabhängigen Betrieb von Tanklagern in Deutschland und Polen und hauptsächlich der Belieferung von der Mineralindustrie.
Dennoch ist die Übernahme durch den US-Konzern durchaus brisant, findet der Energieexperte der Grünen Michael Kellner. Denn Sunoco ist wiederum ein Tochterunternehmen von Energy Transfer. Dieser Konzern wiederum gehört dem US-Milliardär Kelsey Warren, laut Spiegel Spender der MAGA-Bewegung und zugleich enger Vertrauter von US-Präsident Trump. Dass Warren jetzt einen Teil der deutschen Energieinfrastruktur kontrolliert, sieht Kellner äußerst kritisch.
Weil wir doch aus der Situation lernen müssen, wo uns das hinbringt als Europa, wenn wir kritische Infrastruktur an Länder wie Russland oder man muss es heute sagen, an die USA verkaufen. Wir wären verletzlich, wir wären erpressbar und in Zeiten, wo man eh schon versucht, uns zu erpressen, sollte man sich nicht noch selber ausliefern.
So Kellner gegenüber dem Deutschlandfunk. Die Grünen hatten deshalb schon im letzten Jahr bei der Bundesregierung nachgefragt, doch das Wirtschaftsministerium mauerte. Erst seitdem die Übernahme von Tanquit jetzt offiziell geworden ist, hat das Ministerium überhaupt die Investitionsüberprüfung eingeräumt. Offiziell ist zudem von strengen Auflagen die Rede, doch um welche es sich genau handelt, wollte die Sprecherin auch heute auf Nachfrage nicht weiter erläutern. Nur so viel.
Wir haben hier bei dieser Freigabe strenge Auflagen mit auf den Weg gegeben, zum Beispiel die durchgängige Versorgung mit Tanklagerkapazitäten. Sie betreffen zudem die Fernleitungsbetriebsgesellschaft MBH. Also die Auflagen sind hier sehr streng.
Bei den Grünen heißt es, solche kritische Infrastruktur gehöre zumindest in europäische Hände. Gerade nach den US-Zolldrohungen im Zuge des Streits um Grönland hätte die Regierung Konsequenzen ziehen müssen, betont Kellner und verweist dabei auch auf einen politischen Fehler aus der jüngsten Vergangenheit.
Wir haben damit zu tun gehabt, dass der größte Gasspeicher Deutschlands an Gazprom, an ein russisches Unternehmen, verkauft wurde. Wir haben damit als Deutschland keine guten Erfahrungen gemacht. Und es ist bitter, aber die Weltlage ist nun mal so, dass wir auch auf die Amerikaner nicht mehr vertrauen können. Das zeigen ja die letzten Tage wieder. Und dann zu sagen, ja, jetzt machen wir so einen Deal, also ich kann das nicht verstehen.
Bei der Bundesregierung gibt man sich jedoch nach außen gelassen. Sunoco, so hieß es heute, sei ein führendes und international erfahrenes Unternehmen.
Jörg Münchenberg war das. Europas Rüstungsindustrie boomt, ein Spiegel der krisenhaften außenpolitischen Lage, der Bedrohung, die von Russlands Krieg gegen die Ukraine ausgeht. Heute ging ein Rüstungskonzern aus Tschechien in Amsterdam an die Börse, der nach Rheinmetall zweitgrößte in Europa. Wer CSG ist, wer dahinter steckt, der Bericht dazu von Marianne Allweis.
Spekulationen über einen Börsengang des größten tschechischen Waffenunternehmens gibt es schon länger. Zuletzt hat die Czechoslovak Group aber ordentlich Tempo gemacht, meint der Wirtschaftsjournalist Petr Senkner. Wenn ich zynisch sein darf, gilt, je länger der Krieg in der Ukraine dauert, desto besser für die CSG und ihren Börsengang. Die Czechoslovak Group sieht das anders. Ein Kriegsende würde an den positiven Geschäftsaussichten praktisch nichts ändern. Die Bedrohung durch Russland sei entscheidend und die NATO-Staaten hätten beschlossen, langfristig aufzurüsten. Jedenfalls erzielten die Tschechen 2024 den stärksten Umsatzanstieg der 100 größten Rüstungsunternehmen der Welt. Das hat das Friedensforschungsinstitut SIPRI im Dezember errechnet. Die CSG ist neben Rheinmetall aus Deutschland der zweitgrößte Hersteller von Großkalibermunition. Das bringt hohe Margen und bildet das Fundament, so Peter Senkner von der Wirtschaftszeitung Hospodarske Noviny. Dazu kommt der Lkw-Hersteller Tatra Trucks und zurzeit versucht die Gruppe in den Drohnenmarkt einzusteigen und in die Raketenproduktion. Das Unternehmen ist schon so groß, dass es sogar für den US-Investor BlackRock interessant ist oder für den katarischen Staatsfonds. Die Czechoslovak Group will für 15% ihrer Anteile 3 Milliarden Euro einsammeln. Eine Bewertung zwischen 25 und 30 Milliarden Euro gilt als möglich. Das wäre der größte Börsengang in der Waffenindustrie.
So, this is the standard AP-style rifle.
Firmengründer Jaroslav Strnad hat in den 90er Jahren als Schrotthändler ausrangierte Sowjetwaffen gekauft, repariert und besonders Entwicklungsländer beliefert. Strnad hatte nicht nur positive Presse als Sponsor des Russland- und China-freundlichen Ex-Präsidenten Miloš Zeman, auch von Verstößen gegen Waffenembargos war die Rede. 2018 übernahm sein Sohn. Michal Strnad war da erst 26 Jahre alt. Er setzte auf Expansion, genau wie jetzt mit dem Börsengang, erklärt Christina Helm vom Tschechischen Rüstungs- und Sicherheitsverband. Das Hauptmotiv ist es natürlich, mehr Kapital zu akquirieren, um weiter zu wachsen. Michal Strnad ist ein Visionär, der ein starkes europäisches Unternehmen schaffen will. Und er macht es schnell. Die Militärindustrie in Tschechien hat eine lange Tradition. Sie ist enorm exportorientiert, denn die eigene Armee ist relativ klein. Aus der Not macht die Czechoslovak Group eine Tugend. Sie expandierte in die Slowakei, nach Italien, Spanien und Großbritannien oder in die USA. Dort übernahmen die Tschechen zuletzt die Kinetic Group, bekannt für Kleinkalibermunition. In Niedersachsen den Industriepark Walsrode. Die CSG ist einer der größten Lieferanten von Militärhilfe an die Ukraine. Sie ist auch der Motor der tschechischen Munitionsinitiative für Kiew, die neue rechtspopulistische Regierung in Prag nun doch fortsetzt. Munitionsmogul Michal Strnad ist zu einem der reichsten Menschen Ostmitteleuropas aufgestiegen. Öffentlich tritt der 33-Jährige nicht auf. Bekannt ist nur, dass er inzwischen auch einen Fußballverein besitzt, Viktoria Pilsen, und Anteile an Prager Luxushotels. In einem seiner seltenen Interviews ließ er neulich erklären, er wolle die Czechoslovak Group zum größten Rüstungskonzern Europas machen.
Marianne Alweis war das, der Börsengang der tschechischen CSG Group. Auch ein Thema für die Rüstungsbranche in Deutschland. Die Frage an den Börsenberichterstatter, an Stefan Wolf. Gab es Kursreaktionen darauf? Und dieses Börsendebüt in Amsterdam, das ist ja wohl erfolgreich für das Unternehmen gelaufen.
Ja, aus Sicht des Unternehmens ein voller Erfolg. Gleich aus dem Stand heraus haben die Aktien 32% Kursplus eingefahren. Von der Börsenbewertung her ist CSG jetzt inzwischen so groß wie die deutschen Konkurrenten Hensoldt und Renk zusammen. Das Ganze hätte natürlich durchaus auch Rheinmetall-Aktien belasten können, aber Konkurrenz belebt das Geschäft, heißt hier auf dem Frankfurter Börsenparkett. Rheinmetall-Papiere gehörten eher zu den gefragteren Werten.
Es gab in dieser Woche erst das große Zittern wegen der angekündigten Grönland-Strafzölle, dann das Aufatmen, als es hieß, das kommt wohl doch nicht so, aber dieses Hin und Her, das steckt der Börse schon noch in den Knochen.
Das steckt denen gewaltig in den Knochen und das sieht man vor allen Dingen daran, dass an diesem Freitag den Anlegerinnen und Anlegern die Puste auszugehen scheint. Der deutsche Aktienindex jedenfalls robbt sich mit einem Mini-Plus in Richtung Handelsschluss, legt 11 Punkte oder 0,04% zu, steht jetzt bei 24.867.
BASF, der Chemiekonzern, hat Zahlen vorgelegt, deutlich weniger im Ergebnis, auch die eigenen Prognosen nicht erfüllt. Das ist nicht erstaunlich, dass sich das in Minuskursen auswirkt.
Durchaus BASF, einer der führenden Verlierer hier auf dem Frankfurter Börsenparkett, denn man hat wirklich alle Latten gerissen, die man reißen konnte, fast alle zumindest, und das hat doch zu einer relativ großen Enttäuschung geführt.
In der kommenden Woche geht's los mit der Bilanzsaison, zunächst am Donnerstag mit SAP. Wirft das schon Schatten voraus?
Durchaus, und zwar ist das Ganze schon eher ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite wird SAP mit hohen Vorschusslorbeeren bedacht, die Papiere steigen um 5%. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass man befürchtet, dass die Unternehmen Unternehmen die ehrgeizigen Ziele, die sie sich selber gesteckt haben, möglicherweise nicht erreichen können. Die Zweifel zumindest mehren sich hier an der Börse. Und das Ganze wird langsam aber sicher zum Thema. Zu sehen heute unter anderem bei Adidas-Aktien, die zu den deutlichsten Verlierern gehören. Insgesamt Sportartikelhersteller unter Druck, weil man dem Unternehmen zwar ausgezeichnete Geschäfte bescheinigt, aber nicht glaubt, dass sich das weiter fortsetzen lässt.
Dann blicken wir auf den Euro, zum Wochenschluss auf die Anleihen. Und dann gibt es bei mehreren Edelmetallen Rekorde zu vermelden. Da geht es jetzt diesmal nicht nur ums Gold, das geht mittlerweile weiter.
Ja, es geht mittlerweile weiter. Gold nähert sich fast unaufhaltsam der Marke von 5.000 US-Dollar an. Kostet aktuell 4.984 Dollar und 36 Cent je Feinunze. Und Silber gilt ja dabei als Trendfolgerin. Das Edelmetall, das weiße Edelmetall, hat die Marke von 100 Dollar je Feinunze geknackt. Die Umlaufrendite hat sich um 4 Basispunkte verbessert. Sie lag heute Mittag bei 2,8%. Und auch der Euro spiegelt die Unsicherheiten wider, die ja weltweit bestehen. Der Euro aktuell bei 1,1763 Dollar. Das ist mehr als ein halber US-Cent mehr als gestern.
Stefan Wolf war das mit dem Börsenbericht. Und wie immer, damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende, gleich nach den Nachrichten. Kultur heute, diesmal mit Karin Fischer am Mikrofon und im Programm eine große Cézanne-Ausstellung. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.